Herzlich willkommen zum Freunde-Spitz-Literatur-Podcast, Folge 210. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir die leicht verschnupften und hervorragend vorbereiteten Max Bringmann und Alexander Röske. Grüß euch.
Ja, Grüße.
Hallöchen.
Wir melden uns zurück mit unserer ersten Buchbesprechung im Jahr 2026. Und das Buch heute darf uns der liebe Alex vorstellen, denn der hat es nämlich mitgebracht.
Ja. Wir lesen heute niemand geringeren als Ernest Hemingway, und zwar mit seiner kleinen Novelle Der alte Mann und das Meer. Also wir steigen dieses Jahr, würde ich sagen, mit Weltliteratur ein. Ja, das darf man so behaupten. Jo. Zum Inhalt kommen wir nachher noch. Ich würde jetzt einfach mal noch ein paar kleine Worte zu diesem großartigen Autoren verlieren wollen. Ernest Miller Hemingway wurde am 21. Juli 1899 in Oak Park, Illinois geboren. Er war das zweite von insgesamt 6 Kindern der Familie Hemingway. Sein Vater war Arzt, seine Mama war Musikerin. Die Familie war wohlhabend und angesehen in der Gemeinde. Sein Vater war ein recht strenger, den Kindern gegenüber distanzierter Mann. Seine Mama genau andersrum. Sie tat viel für eine Atmosphäre zur, ja, man kann sagen, kulturellen Erziehung der Kinder. Hemingway hat davon genossen und bereits als Jugendlicher zeigte Hemingway dann natürlich auch großes Interesse an Literatur und Journalismus. Er besuchte die Oak Park and River Forest High School, wo er in verschiedenen sportlichen Disziplinen aktiv war und auch erste Erfahrungen im Schreiben von Artikeln für die dortige Schülerzeitung sammelte. Nach dem Abschluss im Jahr 1917 entschloss sich Hemingway aber nicht dazu, an eine Universität zu gehen. Stattdessen arbeitete er für das Lokalblatt Kansas City Star. In dieser Zeit legte er quasi den Grundstein für seinen journalistischen Stil, der sich auch in seinen Werken wiederfindet und sich durch kurze Sätze und eine einfache, aber, wie es heißt, kraftvolle Ausdrucksweise auszeichnet. 1918, also nur ein Jahr später, meldete sich Hemingway als freiwilliger Sanitäter zum Dienst im Ersten Weltkrieg. Hemingways Erfahrungen im Ersten Weltkrieg prägten natürlich sein Leben und seine Literatur zutiefst. Er wurde im Juli 1918 bei einem Granatenangriff in Italien verletzt und verbrachte einige Zeit im Krankenhaus, und diese traumatischen Erfahrungen fanden später in vielen seiner Werke Ausdruck, insbesondere in einem seiner bekanntesten Romane In einem anderen Land von 1929, der seine Erlebnisse und die Auswirkung des Krieges auf die Soldaten thematisiert. Nach dem Krieg zog Hemingway nach Paris, wo er als freier Schriftsteller arbeitete und sich mit anderen wichtigen Schriftstellern der sogenannten verlorenen Generation oder der Lost Generation verband. Zu diesen zählten unter anderem Gertrude Stein, die den Begriff der Lost Generation prägte, F. Scott Fitzgerald und Ezra Pound. In dieser Zeit schrieb Hemingway einige seiner ersten bedeutenden Werke und entwickelte den minimalistischen Schreibstil, der ihn weltberühmt machte und über den wir nachher definitiv auch noch sprechen werden. In den 1930er Jahren erlebte Hemingway den Höhepunkt seiner Karriere. Der Erfolg seines Romans Wem die Stunde schlägt, 1939-40, der den spanischen Bürgerkriegserfahrungen eines amerikanischen Kriegsfreiwilligen schildert, festigte seinen Ruf als einen der bedeutendsten Schriftsteller der Zeit. Hemingways Leben war aber genauso abenteuerlich wie auch viele seiner Romane. Neben seiner literarischen Arbeit verbrachte er viel Zeit mit Reisen, vor allem Spanien, Kuba, Afrika und Frankreich. Seine Reisen dienten dann oft auch als Inspiration für seine Werke, und viele seiner Erlebnisse und Beobachtungen flossen direkt in seine Geschichten ein. In seinem persönlichen Leben war Hemingway ebenfalls eine unstete Figur, eine fast schon kontroverse Figur. Er war 4-mal verheiratet, hatte insgesamt 6 Kinder, und seine Beziehungen wurden als stürmisch bezeichnet, und er hatte so auch schnell den Ruf als Macho und Abenteurer weg. In den 1940er Jahren begann Hemingway dann zunehmend, sich mit den Dämonen seiner Vergangenheit, also vor allem mit den Kriegserfahrungen, auseinanderzusetzen und gegen diese zu kämpfen. Der Krieg, seine Verletzungen und der Verlust vieler seiner Freunde hinterließen natürlich bleibende Spuren. Er begann in Kuba zu leben, wo er sich dem Schreiben und dem Angeln widmete, aber auch von einer zunehmenden psychischen Belastung und Erkrankung gekennzeichnet war. Die letzten Jahre von Hemingways Leben waren dementsprechend von gesundheitlichen Problemen überschattet. 1954 erlitt er bei einem schweren Unfall, bei dem er bei einem Flug- und Flugzeugabsturz in Afrika fast ums Leben kam. Und obwohl er sich erholte, hinterließ auch das natürlich tiefe körperliche und seelische Verletzungen und Narben. Ja, 1961, nach Jahren von Alkoholismus und Depression, beging Hemingway Selbstmord in seinem Haus in Ketchum, Idaho. Was bleibt zu sagen? Hemingway hinterließ ein bemerkenswertes literarisches Erbe. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Der alte Mann und das Meer, welches wir heute lesen, und 1952, für das er ein Jahr später den Pulitzer-Preis für fiktionales Erzählen erhielt. Und natürlich, Wem die Stunde schlägt, von 1940, das als eines der besten Bücher über den spanischen Bürgerkrieg gilt. Hemingways Einfluss auf die Literatur des 20. Jahrhunderts ist oder wird als unermesslich bezeichnet, und sein Stil, den er selbst als Eisbergtheorie bezeichnete, wird bis heute verwundert. Also vielleicht bloß, da kommen wir nachher auch noch dazu. Hemingway war der Meinung, dass der Leser nur das absolut Notwendige erfahren sollte in seinen Büchern und vieles gewissermaßen unter der Oberfläche, also wie der größte Teil des Eisbergs unter Wasser verborgen bleiben sollte und den Leser eher intuitiv zu erreichen hatte. Tja, und auch heute noch sind Hemingways Werke in vielen literarischen Kanonisen enthalten und werden weltweit gelesen und studiert. So viel zu diesem Autor.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank.
Da würde sich gleich von mir eine Frage anschließen.
Ja.
Erstmal privat an dich. Hast du denn schon was anderes von Hemingway gelesen?
Tatsächlich nicht. Nur dieses eine Buch. Und das ist eigentlich ganz lustig. Hier ist hinten der Preis noch abgeklebt. Ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich ganz bewusst gesagt habe, so jetzt liest du mal Weltliteratur. Also ich komme ja so eher so aus der Richtung von Stephen King und Dean Koontz und wie sie alle hießen. Und dieses Buch hatte ich mir dann damals doch schon geholt. Nicht geholt, ich habe es mir gewünscht. Und dazu gab es, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, gab es dann eben auch noch die Zeitmaschine. Ich weiß, Gottes Werk und Teufelsbeitrag von Irving gab es noch dazu.
Zeitmaschine ist Wells,
ne? H.G. Wells. Genau. Die habe ich damals geschenkt bekommen, weil ich es mir gewünscht habe. Und ich bilde mir ein, Der alte Mann und das Meer war auch diesem Fundus der großen Literatur auch das erste, welches ich gelesen habe. Und es war, weiß Gott, nicht das Schlechteste. Also überhaupt von allen Büchern, die ich hier gelesen habe. Wenn man das so sagen darf.
Sehr gut. Philipp, hast du schon was anderes von ihm gelesen?
Nein, noch nicht. Das war tatsächlich mein, ich habe das auch vorher noch nicht gelesen gehabt. Das heißt, das war jetzt mein Erstkontakt mit Hemingway selbst. Und bin ich mal ganz gespannt, was wir sozusagen am Ende als Resümee dann ziehen, ob wir mehr von Hemingway lesen wollen.
Das kann natürlich sein. Also ich hatte bisher auch noch nie so jetzt so das Verlangen, dann noch die anderen Bücher mal zur Rate zu ziehen. Also gerade auch so der spanische Bürgerkrieg ist jetzt so nicht unbedingt, was mich jetzt groß interessiert. Aber ich bin mal gespannt, was ihr nachher beide über dieses Buch sagt.
Und bei Max, bei dir war das auch dein erster, oder?
Genau, jetzt das klang jetzt so, Max?
Ja, bei mir ist es das erste, aber gebe ich zu, ich habe, ich weiß nicht woher, in einem anderen Land, das steht bei mir schon ganz alt, das muss ich irgendwo mal gefunden, geschenkt, in einer Box dabei gehabt haben, und Wem die Stunde schlägt, das habe ich auch da. Ja, interessiert mich auch, weiß noch nicht, wann ich das nächste von ihm lese, aber da kommen wir ja gleich zu, nachdem wir unsere, ich würde zuerst sagen, um was es geht, oder? Oder wollen wir erst darüber sprechen?
Genau, erst inhaltlich die Kurzzusammenfassung kann ich gerne machen.
Ja, gerne.
Und dann unsere Kurzeinschätzung. Also, es geht um den titelgebenden alten Mann, der Santiago heißt. Die Geschichte spielt auf Kuba und ist ein alter, armer Fischer. Er ist bitterarm, so wird er jedenfalls durch den Jungen, der ihn anfänglich immer mal besucht, beziehungsweise mit dem er auch früher fischen war, beschrieben. Der Junge heißt Manolin. Und die Geschichte dreht sich letztendlich darum, dass er schon ewig nichts mehr wirklich gefangen hat, aber immer noch aufs Meer hinausfährt und der Hoffnung, irgendwann Glück zu haben wieder und einen großen Fang zu landen. Und die ganze Geschichte dreht sich eben um diese Reise aufs Meer hinaus und ein Kampf mit einem Fisch. Also nicht wie bei Melville, das muss man dazu sagen, das ist keine Melville'sche Geschichte, keine Rache-Geschichte im Klassischen, sondern wirklich die Geschichte darum, wie er nochmal einen Fisch versucht zu fangen auf seine alten Tage. Und dieser Kampf mit dem Fisch so eine Art, naja, ich will noch nicht zu viel verraten, ein bisschen Sinnsuche wird. Und wie es dann ausgeht, das werden wir dann gleich in der Folge besprechen. Soweit möchte ich noch nicht spoilern. Habt ihr noch Ergänzungen dazu? Erstmal grundlegend. Es ist schwer, hier nicht zu viel zu verraten, weil es ist eine Novelle. Das heißt, das Buch an sich ist schon mal relativ kurz. Es sind nur 140 Seiten, glaube ich. 130, 140 Seiten mit Vorwort.
In deiner Ausgabe?
Ja, genau, in meiner Ausgabe. Und dementsprechend ist da jetzt nicht viel Inhalt drumherum, ohne dass man jetzt hier spoilert.
Ja, bei mir sind es gut 200 Seiten, aber ich habe ja ganz viele Bilder dabei.
Du hast die Ars-Edition-Ausgabe, ja? Die ist ja sehr schön.
Die ist sehr hübsch. Hat mir auch sehr gefallen. Es gibt nur einen Nachteil an der Ausgabe. Teilweise spoilern die Bilder, was passiert.
Ja, okay.
Weil die Bilder quasi, also du hast links Text, rechts ein Bild, du blätterst um, siehst das Bild, denkst, und dann wird dir erst während des Lesens, du guckst ja natürlich zuerst das Bild an, aber erst, wenn du dann liest, denkst du, ach, hier, deswegen, okay. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht, aber ansonsten eine wunderhübsche Ausgabe mit auch wunderschönen Bildern.
Also eher was für jemanden, der die Geschichte schon kennt.
Ja, also ich fand es auch so okay. Das ist einfach wirklich wertig gemacht. Hat natürlich auch einen stolzen Preis, wenn man es auch als Taschenbuch haben kann. Dementsprechend vielleicht nicht unbedingt für jeden was.
Ein paar 20 Euro, ne? 22 oder sowas kostet
25.
Die 25 die Ars-Edition. Das Taschenbuch kostet aktuell 14 Euro. Das ist auch schon deutlich im Preis gestiegen.
Ne, und Alex hat noch 7 Ostmark oder so gekriegt.
Ja, genau.
Der hat nicht ganz. Ich gucke mal, 7,90 Euro habe ich bezahlt. Hm. 8,30 Euro in Österreich. Nein, habe ich nicht bezahlt. Wurde bezahlt. Habe ich geschenkt bekommen. 8,30 Euro in Austria. Also in Österreich. Philipp, was hast du für eine Ausgabe, wenn ich fragen darf?
Ich habe die Rororo-Ausgabe als Taschenbuch.
Die neue.
Okay. Genau. Die Übersetzung von Werner Schmitz. Genau, das ist auch die gleiche wie in der Ars-Edition. So, kommen wir jetzt zu unseren Kurzeinschätzungen. Wie fandet ihr Ernest Hemingways, Der alte Mann und das Meer, jetzt beim ersten, Alex, du beim zweiten Mal lesen, habe ich das richtig verstanden? Beim
zweiten Mal lesen, genau. Ist aber schon eine Weile her, also war vieles unbekannt. Ich hatte es auch ein bisschen anders in Erinnerung. Hm. Also, vielleicht, was man sich so im Nachgang so über das Buch gedacht hat. Aber ja, soll ich gleich mal anfangen?
Wenn du möchtest, sehr gerne.
Naja, dann fange ich mal, genau. Also das Buch, wie gesagt, hatte ich mir damals gewünscht, eben damit ich mal in Anführungszeichen vernünftige Literatur lese. Und ich denke mal, das ist dieses Buch durchaus, also als Einstieg in die hohe Literatur auch, finde ich persönlich sehr gut geeignet. Ich hatte ja vorhin schon zur Biografie gesagt, dass Hemingway jetzt nicht der Autor ist oder zu sein scheint, ich kenne ja nur dieses eine Buch von ihm, der hier sonst was für komplizierte Satzkonstruktionen in seinen Büchern benutzt. Es ist keine einfache Sprache im Sinne der einfachen Sprache, aber es ist eine einfache Sprache zum Lesen, es ist eine einfache Sprache zum Reinkommen. Es ist ein Buch mit sehr, sehr vielen Deutungsebenen. Ich bin danach immer gespannt, was ihr beide darüber zu sagen habt, was wir da vielleicht nachher selber auch hineindeuten und was vielleicht auch andere gedeutet haben. Es ist, ich finde, es ist ein tolles Buch. Das lasse ich jetzt einfach mal an der Stelle so stehen.
Mhm. Max.
Ich war selten so zwiegespalten über ein Buch, sei ich ehrlich.
Okay.
Inhaltlich lassen mich die Gedanken über dieses Buch bis heute kaum ruhen. Weil man kann da über einzelne Aspekte ewig drüber nachdenken und auch die Bedeutung analysieren. Und noch viel wichtiger eigentlich, und das soll ja große Literatur schaffen, einen auch über sich selbst nachdenken. Aber ich kann euch sagen, dass ich mich von den 200 Seiten 120 sehr gelangweilt habe.
Mhm.
Ich finde die Sprache... Also, um den Zwiespalt zu verstehen, das Konzept dieser Eisbergtheorie ist total super und ich bin da ein Riesenfan von. Wirklich. Aber es ändert nichts daran, dass mich das Buch gelangweilt hat. Jetzt weiß ich aber, dass ich mich gelangweilt habe, ist was Positives, denn das regt ja auch unsere Gedanken, Fantasie und den ganzen anderen, die anderen Aspekte an. Nichtsdestotrotz, das wäre definitiv kein Buch für die einsame Insel, sondern eher, und ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, es ist auch, gehört zum Kanon der 100 Bücher, die neue Zeitbibliothek der Weltliteratur, 100 Lebensgefährten, da ist es mit drin. Und der Autor der Rezension schrieb, er lese es alle 10 Jahre einmal. Und überlegt, was das für ihn jetzt bedeutet in diesem Lebensabschnitt. Und ich glaube, genau das ist die Zeitspanne, in welcher man das lesen sollte. Für mich, ich bleibe zwiegespalten. Ich freue mich auf die Debatte. Ich glaube, die Debatte wird cool. Aber Hemingways Schreibstil, ich fand ihn primär cool in Midnight in Paris. Falls jemand den Woody Allen-Film gesehen hat, da gibt es die Figur Ernest Hemingway auch. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch an. Cooler Film.
Sehr nice. Ich kann das verstehen mit diesem Zwiespalt. Ich habe danach so ein bisschen rumgegoogelt, wie das Buch aufgenommen wurde. Und du findest entweder Menschen, die absolut begeistert sind davon, oder welche sagen, was ist das für ein Schund? Hier passiert gar nichts in diesem Buch. Den Mittelweg scheint, es scheint keinen Mittelweg zu geben. Es scheint einfach keine Gruppe zu geben, die sagt, ja, auf der einen Seite ist, ja, ist okay, aber auf der anderen Seite ist auch ein bisschen Spannung drin. Ja. Dementsprechend kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Denn ich gehöre eher zu der Kategorie, ich hatte wirklich Spaß mit dem Buch. Es hat zwischendrin ein paar Längen. Die fand ich aber nicht so dramatisch. Und Längen sage ich in dem Fall, das waren zwei Seiten, die wirklich sich längig angefühlt haben. Ansonsten habe ich selten so eine spannende Fishing-Geschichte gelesen. Also ich fand es bedeutend, wie Hemingway es schafft, dieses absolut tröge Thema vom Halten einer Fischleine über 50 Seiten in irgendeiner Form mit Spannung zu versehen. Und für mich hat es funktioniert. Muss ich ehrlich sagen. Das erstmal bis dahin. Warum, weshalb und wieso, darauf können wir gleich zu sprechen kommen.
Ich hab mal eine Frage an euch an der Stelle gleich.
Wollen wir erst den Spoiler rausschmeißen? Dann können wir nämlich frisch ja, fröhlich.
Genau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ab jetzt ist es wieder soweit. Wir werden jetzt vollkommen frisch, früh und frei über dieses Buch sprechen. Das heißt, es wird auch einige Spoiler geben. Wie geht's aus? Welche Wendung gibt es im Buch? Also, und die gibt es. Es gibt durchaus eine. Und dementsprechend, wenn ihr das Buch selber noch lesen wollt und zwar komplett unvoreingenommen, dann drückt an der Stelle jetzt Pause. Lest das Buch schnell. Geht wirklich flott. Die 140 Seiten lest ihr in 2 Stunden, würde ich sagen. Und dann kommt an dieser Stelle wieder zurück und hört euch den Rest an. Für alle anderen jetzt viel Vergnügen mit der Buchbesprechung. So, Alex, deine Frage.
Ja, und zwar, der Max hat das ja schon gesagt, er mag diesen Eisberg-Stil, den Hemingway hier nutzt. Ich möchte mal so weit gehen, ich kenne kaum ein anderes Buch, was dieses Konzept des Show, Don't Tell so konsequent umsetzt, wie Hemingway es hier tut. Also wir lesen ja an keiner Stelle jetzt wirklich, wie es dem Fischer, wie es dem Santiago geht, also diese Adjektivbeschreibung. Wir lesen aber sehr, sehr häufig über seine Gedanken. Wir sehen seine Handlung, also wir sehen quasi, wir lesen, wie es ihm geht, ohne dass uns gesagt wird, wie es ihm geht. Und ich habe mal eine Frage an euch, was meinten ihr so für angehende Autoren, die jetzt vielleicht gerade eine Autorenschule besuchen, wäre das ein Beispielbuch für gutes Writing?
Ich sage nein, weil jeder Autor A seinen eigenen Stil finden muss. Und ich glaube, es muss deinem Wesen entsprechen, so zu schreiben wie Hemingway. Hinzu kommt, dass Hemingway schon die Größe hatte, dass man über seine Texte länger als 2 Minuten nachgedacht hat. Wenn ein anderer Autor ohne Bedeutung dieses Buch zuerst geschrieben hätte, kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach durchgerauscht wäre, weil keiner drüber nachgedacht hätte. Also es ist so ein Buch, bei dem nicht unausweichlich ist, dass du es verstehst. Kannst du einfach sagen, also ich stelle mir das halt auch für Schüler total schwer vor, die das ja in Amerika teilweise noch in der Schule lesen müssen, die einfach sagen, ja, das ist ein Typ, fängt einen Fisch. Okay.
Ja, da ist das Buch aber nicht verstanden. Also das, wer so über
richtig,
das Buch, ne?
Richtig, das aber du, es gibt doch auch Bücher, bei denen sagst du dir, oh, hat mir jetzt nichts gegeben, ich fand es auch langweilig, nee, ist Rotz. Du denkst nicht länger drüber nach. Aber bei einem Autor der Größenordnung von Hemingway, der diese Bekanntheit hatte, denkt man drüber nach und stellt fest, okay, da steckt doch viel mehr dahinter. Weil, im Vergleich jetzt mit Kafka, ähnliches Show, Don't Tell, wirst du feststellen, bei Kafka überkommt dich immer ein Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss hier länger nachdenken. Aber das Gefühl hast du bei Hemingway nicht unbedingt. du kannst die Geschichte auch einfach so lesen, ohne dass da was komisch ist. Deswegen würde ich sagen, schwierig. Und diese Rationalisierung aller überflüssigen Wörter ist schwierig, weil das eben nicht jeder beherrscht. Und ich würde sagen, fang an, erstmal etwas opulenter zu schreiben und beginne danach zu kürzen. Aber wenn du gekürzt anfängst, kann es auch einfach sein, dass niemand mehr versteht, was du willst.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, angehende Autorinnen und Autoren sollten dieses Buch auf jeden Fall gelesen haben, um dieses Prinzip der Eisbergtheorie zu verstehen. Also sich wirklich durch dieses Buch durcharbeiten, und zwar auf allen Ebenen, also zwar auf der Bild- und auf der Sachebene, um dieses Prinzip Show, Don't Tell nachvollziehen zu können. Denn das war einer der Momente, wo ich mich sehr gefreut habe. Das Buch fängt nicht an mit, ja, Santiago, der Fischer, lebt auf Kuba. Und dann geht die Geschichte los. Das steht nicht auf der ersten Seite, sondern innerhalb der ersten 20, 30 Seiten, irgendwann wird immer der alte Mann genannt. Wo das spielt, weiß man aber einfach noch gar nicht. Das kommt irgendwann dann vor, als es dann um Havanna geht. Also dann merkt man so, okay, es geht um eine Insel erstmal, und dann fällt der Name, er sieht die Lichter von Havanna und dann weiß, okay, wir sind ja auf Kuba. Und die Namen, sowohl der Name von Santiago als auch der des jungen Manolin, die fallen irgendwann erst zwischendrin und auch nur einmal oder zweimal. Und erst dann weißt du, wie diese Personen heißen. Und das macht das so stark, weil man nicht das Gefühl hat, dass der Autor hier dem Leser sagen möchte, um was es hier geht, sondern es ist eine Geschichte, die erzählt wird, und wir sind dabei. Und der Geschichte ist es egal, ob wir als Leser dabei sind. Die Geschichte wird so oder so erzählt. Aber wenn wir dabei sind, erfahren wir erst Stück für Stück, um wen handelt es sich, wo spielt das Ganze, wer sind die Protagonisten. Und das ist stark. Das finde ich absolut stark, weil das ist in der neueren Literatur immer so ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Dort passiert eigentlich das komplette Gegenteil. Du bekommst auf den ersten zwei Seiten wie so eine schnelle Zusammenfassung. Wer ist das alles, der hier mitspielt? Wo spielt das? Was ist der Hauptplotpoint? Du musst erstmal auf den ersten zwei Seiten den Leser fesseln, so nach dem Motto, mit allen Informationen, damit er das für sich entscheiden kann. Ja, das will ich lesen, oder nee, das will ich nicht lesen. Und dann sind wir auch wieder bei diesen ganzen Tropes, die ja dann auch mit vorweg erwähnt werden. Und das passiert hier halt nicht. Und dementsprechend denke ich, für angehende Autoren und Autoren, anschauen, wie funktioniert dieses Prinzip. Und nicht als Leitfaden nutzen, auf gar keinen Fall. Also wie Max schon gesagt hat, das funktioniert nicht. Du kannst niemanden nachahmen. Du kannst dich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe das jetzt auch so. Aber um dieses Prinzip zu verstehen, denke ich, ist es ganz gut. Weil es wirklich auf die Spitze getrieben ist, ja auch.
Fand ich auch großartig. Es hat mir sehr, sehr gefallen. Eine Erwiderung noch an Max. Du hattest ja gesagt, als Hemingway das Buch war ein großer, bekannter Autor. Das hatte ich vorhin in der Biografie nicht genannt.
Er war auch schon auf dem absteigenden Ast.
Er war auf dem absteigenden Ast, und dieses Buch hat ihm den Nobelpreis gesichert. Beziehungsweise er hat ihn nochmal quasi in diese Kategorie der Nobelpreisträger erhoben. Er hat den Nobelpreis nicht für dieses Buch bekommen, aber er hat für diesen Buch ein Jahr nach Erscheinen eben den Pulitzerpreis bekommen, und das hat ihn nochmal zurück in diesen Bekanntheitsgrad zurückgeworfen, weil bis zu dem Zeitpunkt, den letzten 12 Jahren vor diesem Buch, also seit Erscheinen von Wem die Stunde schlägt, war der Erfolg von Hemingway, ich sag mal, sehr gediegen. Nicht mehr unbedingt mit vorher vergleichbar. Und dann haut er quasi als Spätwerk so ein Buch nochmal raus, für das er sehr gefeiert wurde, für das er ausgezeichnet wurde. Und dann stand er auf einmal doch wieder auf der Liste der Nobelpreisträger.
Dazu muss man aber erwähnen, dass er mit dieser Idee schon sehr lange schwanger ging, um das jetzt hier zu bemühen. Ja. Das Buch ist ja das erste Mal, also nicht das Buch oder der Text ist erschienen, sondern 1936 ist im Esquire, das ist ein Magazin, ein Artikel von ihm erschienen, der hieß Das Blaues Meer, ein Brief vom Golfstrom. Und dort finden sich bereits ganz elementare Teile dieser Fischergeschichte. Allerdings noch bei Weitem nicht so ausformuliert, und es ist eine ganz knappe Kurzgeschichte, die geht, glaube ich, ja, so eine Viertelseite oder sowas vielleicht. Also ganz kurz, aber dort finden sich die Kernelemente dieser Geschichte. Und das heißt, die hat er sozusagen immer mit sich geführt, und dann ist er bei seinen Arbeiten, jetzt muss ich, glaube ich, kurz überlegen, ich glaube, bei seinen Arbeiten an Wem die Stunde schlägt oder über diese Arbeiten hinweg, hat er diese Kurzgeschichte sozusagen ruhen lassen, aber immer mit sich rumgetragen scheinbar. Denn erst in dem Moment, als er dann auf Kuba wohnt, hat er scheinbar die Zeit und wieder die nötige kreative Idee, diese Geschichte aufzugreifen und eben zu dieser Form zu bringen, wie sie uns jetzt hier vorliegt. Also wir haben jetzt so einen gewissen Reifeprozess über 11 Jahre, ist das richtig? Ja, naja, Pi mal Daumen, ein bisschen mehr bis zum Erscheinen. Also 51 hat er ja dann abgeschlossen, 52 ist er erschienen. Und 53 hast du gesagt, ne, ist der Pulitzerpreis?
53 kam der genau. Pulitzerpreis und 54 der Nobelpreis.
Genau. Ja. Und das finde ich ganz spannend.
Ich würde euch gleich mal noch eine Frage stellen wollen. Mhm. Das ist ein Stichwort. Wir gehen jetzt nicht die Geschichte von vorne bis hinten durch. Ich fange jetzt einfach mal ganz hinten an. Wir hatten ja gesagt, dass sich das Buch auf mehrere Bedeutungsebenen aufschwingt. Und eine dieser Bedeutungsebenen ist ja die Einsamkeit. Mhm. Ja. Der Mann ist ja in der Gesellschaft, also in dem Dorf, aus dem er kommt, einsam. Er ist eben nicht mehr erfolgreich. Er gilt den anderen Dorfbewohnern als glücklos, als Verlorener. Die Eltern des, wie hieß er,
Manolin.
Die haben ja ihrem Jungen auch verboten, mit dem alten Mann rauszugehen, weil der hat eben kein Glück mehr. Er soll mit anderen Fischern nach draußen fahren. Und dann reist der Mann eben alleine auf das Meer hinaus, auf diese riesige Ebene, auch noch bei gutem Wetter. Also es passiert halt da draußen nichts mehr. Es ist die absolute Einsamkeit. Und du hast so wunderbar gerade gesagt, er lebt da ja dann auf Kuba als US-Amerikaner, der vorher in Frankreich lebte, lebt jetzt in Kuba. Und die Idee dieses Fischers hat er schon eine ganze Weile mit sich getragen. Was glaubt ihr, diese Erfahrung der Einsamkeit, war Hemingway auf Kuba einsam, dass er dann anfing, so ein Buch über Einsamkeit zu schreiben?
Ich würde sagen, Hemingway war schon viele Jahre vorher sehr einsam. Der zunehmende Alkoholismus ist ein Zeichen dafür. Und seine teils sehr spleenigen Verhaltensweisen sind ein Zeichen davon. Und die Einsamkeit ist ein Teil dieses Buches, dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein, aber auch, das würde jetzt ins zweite Thema überführen, dieses, wir alle haben eine Lebensaufgabe und wir alle werden dabei scheitern, ist eine Erkenntnis, die dich sehr einsam macht. Mhm. Und ich glaube, dass das eins seiner Lebensthemen auch ist, die sich aber erst mit der Zeit so entwickeln. In den früheren Werken hat er eher heroische Typen. Hier eher ein Anti-Helden kann man insoweit nicht sagen, sondern jemanden, der eher nicht vom Erfolg geküsst ist. Und bei dem das Scheitern am Ende, das ist ein Erfolg im Misserfolg, würde ich es mal nennen. Und vielleicht hatte Hemingway auch das Gefühl, dass er selbst ähnlich ist.
Das wollte ich fragen, ob das
es hat
biografische Züge
hat. Ne? Ja, okay. Ja. Aber steckt nicht in jedem Buch irgendwo was Biografisches vom Autor? Das wäre jetzt die Frage. Aber ja, ich bin definitiv dabei, die Einsamkeit spielt eine ganz große Rolle, denn sie wird ja von Santiago auch selbst die ganze Zeit thematisiert im Buch, der sich ja wünscht, dass Manolin bei ihm wäre, dann wäre das viel leichter. Und damit würde ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob ihr noch was zur Einsamkeit sagen wollt, aber ich würde überleiten sonst zu Philipp, der noch was zur Einsamkeit sagen möchte, bevor ich überleite ins andere Thema.
Danke. Also ich stimme euch beide dazu. Vor allen Dingen maßgeblich ist ja noch, wir müssen uns überlegen, er hat mehrere gescheiterte Ehen. Hat er in beiden Kriegen gekämpft? Also er hat auf jeden Fall über beide Kriege geschrieben, aber im ersten hat er gekämpft, hat er im zweiten auch?
Na, gekämpft, er war Sanitäter im ersten, im zweiten, nee.
Dann hat er nur über den zweiten geschrieben?
Nee, da war er, genau.
Okay, genau, aber
er ist gereist, also ich glaube, er hatte vor Beginn des Zweiten Weltkriegs die Unruhen in Spanien, die hat er mitgemacht.
Nee, den Spanischen Bürgerkrieg, darum geht's.
Genau, genau da. Und deswegen hat er dann darüber auch geschrieben, aber den,
Er hat ja 1950 noch ein Buch geschrieben über den Fluss und in den Wäldern, und in die Wälder von 1950. Da geht es um den Zweiten Weltkrieg. Deswegen meine Frage da in die Richtung.
Aber er war im Spanischen Bürgerkrieg Kriegsberichterstatter für die Republikaner. Genau, das nur als kleine Zwischeninfo.
Genau. Und er hat relativ, oder er hat ja Freunde verloren im Krieg auch und Kameraden. Diese gescheiterten Ehen, wie gesagt. Ja. Dann wird vermutet, das ist natürlich nicht ganz sicher, dass er eventuell eine bipolare Störung hatte, was auch diesen Spleen, den du vorhin angesprochen hattest, oder diese Ambivalenz in seinem Charakter da auch ausdrücken, die Grund dafür gewesen sein könnte. Auf jeden Fall hat er psychische Belastungen. Du hast es ja auch vorhin noch gesagt, ne? Er hat Nahtoderfahrungen diverser Naturen gemacht. Und dann noch dazu kommt der Alkoholismus. Also Einsamkeit scheint auch ein maßgebliches Element in seinem Leben gewesen zu sein. Oder kann man sich jedenfalls gut vorstellen bei dieser Lebensgeschichte, bei dieser Biografie. Und dass die dann hier so eine Rolle spielt, ist nicht unwahrscheinlich. Und wir haben natürlich auch andere Verweise auf sein Leben, beziehungsweise biografische Referenzen, nämlich zum Beispiel diese Löwen, also diese Wildnis von Afrika, diese Träume, die sich hier ein bisschen sonderbar ausnehmen, weil die wirken ein bisschen wie ein Fremdkörper in der Geschichte, die sind ja auch von ihm, du hast ja auch vorhin auch gesagt, er ist ja in Afrika abgestürzt mit dem Flugzeug.
In Uganda genau genommen, ja.
Genau. Und diese Beschreibung von afrikanischer Wildnis finden sich auch in einigen seiner Werke. Dementsprechend auch das wieder eine gewisse Reminiszenz daran. Und damit schließt er das Buch ja auch ab. Ja, das ist ja sozusagen das Ende, das scheint ihn ja auch dahingehend immer wieder beschäftigt und nicht losgelassen zu haben. Aber jetzt wollte Max gerne überleiten zum nächsten großen Thema.
Genau, denn ich hatte es gesagt, er wünscht sich den Manolin ganz oft her, weil er sagt, gemeinsam könnten wir das schaffen. Und das passt auch zu einer Erinnerung, die ihn dann häufig überkommt, über DiMaggio, den Baseballspieler, der trotz seiner herausragenden Fähigkeiten für sein Team den Schmerz in Kauf nimmt und sich als großartiger Teamplayer beweist. Und das ist natürlich nicht grundlos in diesem Buch drin, sondern das ist eben dieses Umschwenken vom Lonesome Rider, der allein alles durchsteht, hin zu dem Wunsch, dass es in einer solidarischen, gemeinsamen Teamleistung vielleicht den größeren Erfolg geben könne. Was irgendwo schon ein gewisser Widerspruch zum American Dream ist oder zum American Way of Life hin zu einer solidarischeren, sozialistischeren Vorstellung, dass es gemeinsam doch leichter geht. Mhm. Ja, er lebt auf Kuba.
Da muss ich noch zu dem Heroismus was ergänzen, was du vorhin gesagt hast. Weil du gesagt hast, deine früheren Charaktere waren häufig heroischer. Ich finde, dieser Heroismus kommt hier auch zum Tragen. Und zwar einerseits natürlich auch zum Teil in der Hochstilisierung dieser Sportidole, die er ja immer wieder erwähnt, aber auch in der Art und Weise, wie er beschrieben wird. Ne? Wie er alleine dort auf dem Meer kämpft und wie er trotz der Schmerzen diese Leine hält und wie er sich dort am Leben hält und sagt, ich brauche kein Wasser, mir reichen diese zwei Schluck, ich trinke jetzt noch einen halben Schluck, ich muss was essen, also dieses permanente Überwinden der eigenen Grenzen. Also dieser Heroismus ist auch dieser Figur immanent und, das ist nämlich dieser nächste große Aspekt, diese Männlichkeit, um die es hier geht. Und zwar in zwei Aspekten, und zwar einmal in dieser Stärke, dieser Überwinden der eigenen Grenzen, aber auch in seiner Schwäche, nämlich der Einsamkeit und dieser Selbstzweifel. Aber Alex, du hast noch eine Ergänzung dazu?
Zwei Sachen mal noch. Einmal noch zum Heroisch. Ich empfand ihn jetzt eigentlich nicht als diesen heroischen Kämpfer. Also das drang immer mal wieder durch. Aber du hast auch ganz häufig diese Selbstzweifel gesehen. Und es gab eine Szene, wo er zum Fisch sagt, er will nicht sterben. Also auch die Angst zu wissen, der Fisch ist ja ein ebenbürtiger Gegner. Ja? Und es ist ja fast eher so, dass der Fisch als heroisch bezeichnet wird, den es zu besiegen gibt. Und es scheint ja auch kurz davor zu sein, er kann irgendwann seine Hände nicht mehr richtig bewegen, ihm tut alles weh, er hat nicht geschlafen, er hat nichts zu trinken, er hat Durst. Dass ihm dann natürlich auch dass er dann wirklich sagt, ich will nicht sterben. Ja, vorher sagt er noch, da sind wir tatsächlich bei diesem heroischen, zur Not sterbe ich mit dir zusammen. Ja. Aber das wandelt sich dann hin, einer von uns beiden wird sterben, bis er dann eben sagt, ich will nicht sterben. Das hat dann eigentlich gar nichts mehr Heroisches, das hat schon fast was Tragisches.
Ja, aber er...
Entschuldigung, bist du nicht fertig. Ja, nee, dann mach
bitte. Aber er verbrüdert sich, es gibt ja diese Verbrüderung mit diesem Fisch. Er stellt sich ja quasi mit dem Fisch auf eine Stufe oder den Fisch mit auf seine Stufe. Und sie sind ja verbunden in diesem gemeinsamen Existenzkampf. Du hast vollkommen recht, also auch der Fisch wird heroisiert, aber er damit ja letztendlich auch. Weil je größer er den Fisch macht, desto größer macht er sich in dem Moment natürlich auch selber, weil er diesen Fisch bezwingt oder bezwingen möchte.
Wobei, da bin ich gar nicht so sicher, dieses je größer er den Fisch macht. Ich hatte, als ich das Buch vor ein paar Jahren gelesen hatte, und deswegen dachte ich, hatte ich vorhin gesagt, ich hatte das ein bisschen anders in Erinnerung, mir war immer so gewesen, dass es so eine Entwicklung in diesem Buch gibt. Ne? Also der Santiago fährt raus, in erster Linie, weil er dem Dorf beweisen möchte, dass er noch was taugt. Ne? Dann fängt er so langsam so diesen Fisch, dass dann diese Wandlung kommt, dass er dem Manolin zeigen kann, dass er noch was taugt, bis es zu Ende sich dahingehend wandelt, dass er den nur deswegen besiegen muss, damit er sich selbst beweisen kann, dass er noch was taugt. Ich weiß nicht, wie ich das gedacht habe, weil diese Entwicklung kam jetzt in der Form gar nicht vor, aber diese einzelnen Momente kommen vor. Ja. Ne, also wenn er dann sagt, das Dorf nach dem Motto hat mich ausgelacht, ich muss diesen Fisch fangen, um den Leuten zu beweisen, dass ich ein Fischer bin. Ne, oder dass er sich dem Manolin eben gerne dabei wünscht, dass er sieht, was hier passiert. Und ganz am Ende eben dieses, er muss diesen, also einer von uns beiden muss sterben und das wirst du sein und meine Kräfte und alles so. Das wechselt aber ab. Also das sind ganz, ganz, ganz komische Ebenen dabei, auch in diesem Buch, dass er irgendwie alle zwei Seiten wechselt diese Thematik, dass sich beweisen müssen. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ich wollte jetzt eigentlich noch auf Max antworten. Du hast ja von dem Manolin gesprochen, den er hätte gerne dabei hätte. So diese sozialistische, wie hast du das ausgedrückt? Gemeinschaft.
Ne? Und etwas nicht solidarischer. Weg vom Einzelkämpfer zum Teamplayer.
Ich würde da vielleicht noch eine ganz kleine andere Ebene reinbringen. Das Verhältnis zwischen den beiden hat ja auch so ein bisschen was von Vater und Sohn. Mhm,
definitiv, ja.
Also Manolin war ja nicht nur sein Auszubildender, auch umgekehrt, wie sich Manolin um Santiago gekümmert hat, ne, mit Kaffee holen, mit Essen holen und Geschichten aus dem Dorf erzählen und so weiter. Das hatte ja fast schon eine Vater-Sohn-Beziehung. Und ich glaube, es war auch Santiago, war es auch immer sehr wichtig, dem Manolin was beizubringen. So, vielleicht auch so in diesem Sinne, dass Manolin irgendwann in meine Fußstapfen steigt. Und warum sollte er dann nicht bei diesem großartigen Kampf mit diesem großartigen Fisch dabei sein? Ja, so diese erste große Erfahrung, diese existenzielle Erfahrung, wie Philipp das gesagt hat. Ich glaube, dass das, da muss man auch so ein bisschen mit reinziehen. Dass da einfach so dieses der Vater-Sohn-Stolz wahrscheinlich auch so ein bisschen mit reinzieht. Und dann haben wir vielleicht doch wieder so den American Way of Life. Und du hast natürlich schon recht, ja, dass dieses soziale Thema Kuba.
Das kann auch zu weit interpretiert sein, aber das war so eine Idee, die ich dort hatte. Ja, es ist ja auch eine gewisse Romantik, die in der Einfachheit der Menschen liegt, auch auf das auf sich selbst zurückgeworfen sein, der Kampf mit sich selbst und der Natur. Das ist schon etwas, wo ich sage, okay, hier geht es um das einfache Leben, das gemeinschaftliche Leben, weg von dem modernistischen Menschen, dem Individualmenschen, der nur für sich selbst und nach sich selbst strebt und so. Das sind alles solche Aspekte, über die man hier noch mit nachdenken kann, wenngleich die aus meiner Sicht jetzt nicht die zentralen Interpretationslinien des Buches sind.
Nee, aber es ist halt Kampf mit der Natur. Das berichten ja auch viele Bergsteiger oder viele Arktis- und Antarktis-Expeditionisten, dass sie in den Momenten, wo du quasi alleine bist, du kannst dich nicht groß mit jemand anders unterhalten, am Berg zum Beispiel. Ne? Also dann wird halt geklettert, Berg gestiegen oder geklettert, wie auch immer. Dann ist man viel mit sich alleine. Und in diesen Momenten ist es eigentlich nur der Kampf mit dem eigenen Körper und den Umständen, mit denen man kämpft. Ne? Und das findet sich auch hier deutlich wieder. Und dann eben in diesen Momenten diese Selbstreflexion, die Zeit, um über sich selber nachzudenken und über die eigenen Grenzen etc.
Das ist, finde ich, ein ganz großer Aspekt. Da kann man, und das ist ja eine der schönen Sachen, die ich am Wandern so großartig finde, du kannst dich noch eine Stunde oder zwei mit jemandem unterhalten. Aber es wird der Punkt kommen, da gehst du allein. Nicht mal, da kann ja auch jemand neben dir laufen, aber du wirst dich nicht mehr mit ihm unterhalten, weil es nichts mehr zu reden gibt. Du bist mit dir selbst beschäftigt. So komisch das klingt, du bist auf jeden Schritt, umso steiler der Aufstieg dann ist, und bist mit jedem einzelnen Schritt beschäftigt. Du bist mit den Grenzen deines Körpers beschäftigt, weil es ja mit der Zeit auch anstrengend wird. Und das Gefühl, fertig zu sein, kann ich zumindest aus meiner Perspektive sagen, ist ein großartiges, wenn du es dann geschafft hast. Und das meine ich mit dieser Leidenserprobung. Das ist aus meiner Sicht auch ein Männlichkeitsideal, was Hemingway hiermit aufmacht.
Definitiv. Ja,
er muss sich dort durchkämpfen. Und das gehört auch mit zum Leben dazu, dass man kämpfen muss.
Und dann sind wir quasi genau schon bei den Themen. Ich habe mir nämlich hier verschiedene Themen des Buches aufgeschrieben. Und da stehen nämlich unter anderem genau das dabei. Nämlich dieses Erkennen der eigenen Grenzen, was er ja tut, das ist ja eine Grenzerfahrung. Aber die mentale Stärke, also diesen unbedingten Willen zu besitzen, diese Grenzen zu überwinden. Aber auch die Zweifel, die man während dieser Grenzerfahrung hat, auch die sozusagen zuzulassen und am Ende zu überwinden. Wie du das vorhin gesagt hattest, mit dem zwischendrin hat er das Gefühl, dass er sagt, na, dann töte mich halt Fisch. Dann stirbt einer von uns beiden stirbt halt. Und diesen Zweifel hat er kurz und dann sagt er, nee, Moment, ich werde hier gewinnen, du wirst sterben, Fisch. Also jetzt, so weit kommt es jetzt überhaupt nicht. Also das sind so die zentralen Themen mit. Und neben der Hingabe noch zu etwas, die man ganz deutlich spürt, dieses, das Fischen ist sein Leben und dem gibt er sich komplett hin. Aber auch, und das hattest du, glaube ich, vorhin gesagt, Max, bezogen auf diese Sportler. Es geht in dieser Geschichte auch über die Vergänglichkeit von Ruhm, aber die Hochstilisierung von, oder die Bewunderung von Menschen, die etwas erreicht haben. Und zwar wird es ganz deutlich in der Szene, in der er von diesem Armdrückwettkampf erzählt, wo er mit diesem Schwarzen über 1,5 Tage Arm gedrückt hat und am Ende ihn die Leute aus dem Dorf noch mehrere Jahre, glaube ich, sogar Champion genannt haben oder mehrere Monate, auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang Champion genannt haben. Und das aber jetzt auch schon wieder ganz lange vorbei ist. Na, also das, daran erinnert sich
diese
auch
diese nostalgischen keiner. Momente.
Genau. Na,
dieses Zurückerinnern an alte, glorreiche Tage. Denn ihm wird ja auch klar, grundsätzlich vor 30 Jahren hätte ich diesen Fisch hier 3-mal sofort rausgezogen.
Na? Richtig.
Und das, ich glaube, das ist sogar der Anlass, warum er sagt, das wäre früher alles noch leichter gewesen. Aber, Philipp?
Und jetzt wenden wir das Ganze auf Hemingways Leben an. Wann ist das passiert? Sein Ruhm, also sein Stern, wie du vorhin gesagt hast, war schon auf dem absteigenden Ast. Sein Stern war schon im Sinken begriffen. Vor 20 Jahren hätte er den Fisch, nämlich das nächste große Buch, noch easy an Land gezogen. Und jetzt fällt es ihm schon zunehmend schwer, aber er schafft es nochmal, diesen einen großen Wurf zu landen und dieses Buch zu schreiben. Das ist jetzt ein bisschen Meta, ich gebe es zu, aber auch Hemingway.
Das konnte er ja auch im Vorfeld nicht wissen.
Konnte er nicht wissen. Naja gut, außer er war wirklich so gut im Bilde über sein eigenes Werk und hat gesagt, Freunde, er hat es geschrieben und einen Punkt drunter gesagt, dit ist es, Freunde, dit ist es.
Es gibt aber noch einen Punkt, der dagegen gegen diese Theorie spricht. Ich habe mir gerade mal so überlegt, es gibt ja eigentlich nur einen wirklichen Kampf, den der Fischer hier in diesem Buch zu bezwingen hat, nämlich den Kampf zwischen sich und dem Fisch. Ja? In vielen anderen Büchern wäre noch schlechtes Wetter gekommen. Hätte es noch ein Loch im Boot gegeben. Ja. Ja? Wäre das noch passiert und das noch passiert und das noch passiert. In diesem Buch, und du hast ja 50 Seiten, hast du, glaube ich, ganz, ganz vorhin gesagt, es ist ja nur der Kampf zwischen dem Fischer und dem Fisch. Und davon ist ein Großteil der Zeit ist der Fisch ja gar nicht zu sehen, weil der irgendwie 30 Fuß oder 30 Faden weit unter Wasser schwimmt und einfach nur das Boot hinter sich herzieht.
Und jetzt die Frage, ist es wirklich der Kampf Fischer gegen Fisch? Meine These ist nein.
Oder Fischer gegen sich selbst.
Righty.
Okay.
Es ist der Kampf Fischer gegen sich selbst. Er könnte jederzeit sagen, nö, meine ich.
Aber damit hätte er den Fisch gewinnen lassen.
Ja,
und das meinte ich vorhin, er wollte dem Dorf beweisen und er musste sich beweisen, dass er
sagen, taugt. Er musste sich beweisen. Also er sagt das, glaube ich, auch irgendwo. Moment. Also er redet weiter, ich suche mal kurz die Szene.
Hundertprozentig. Ich möchte nur trotzdem sagen, auf der ersten Ebene ist es ein Kampf gegen den Fisch, auf der zweiten Ebene ein Kampf gegen sich selbst und gerne auch das sich selbst beweisen gegenüber dem Dorfe oder der Gemeinschaft. Ich kann es noch, ich bin keiner vom ganz alten Eisen, ich hab's noch drauf. Aber während Philipp raussucht, für mich ist doch das zentrale Moment, dass er trotzdem scheitert. Dass das am Ende eine Parabel aufs Leben ist. Wir können
Da könnten wir
die größten Erfolge in unserem Leben feiern, an welchen Stellen auch immer. Und wir werden in diesem Leben irgendwann leiden müssen und die großen Erfolge kommen nur durch Leiden zustande, sonst werden sie nicht als große Erfolge wahrgenommen. Es gibt genug, also als Beispiel, es gibt sehr viele Lottogewinner, die der festen Überzeugung sind, sie hätten das nicht verdient. Denn sie haben es nicht verdient. Das ist ein leistungsloses Einkommen gewesen. Aber Menschen, die sich irgendwo durchgebissen haben, können selbst ganz geringe Dinge, die sie damit geschafft haben, viel größer wertschätzen, weil sie wissen, was sie dafür investieren mussten. Und doch hat das letzte Hemd keine Taschen. Wir alle sind dazu verdammt zu sterben. Und dann kommt wieder Alex Impuls, die Vater-Sohn-Ebene zu Manolin. Er weiß, er muss sterben. Und er ist dem Sterben auch schon relativ nah. Dementsprechend ist es ja so wichtig, so viel weiterzugeben, wie er nur kann. Und er wird kein materielles Erbe hinterlassen. Aber das Ideelle und das, nennen wir es mal, kulturelle Wissen, die Kompetenzen, die er erworben hat, die Erfahrungen und Ähnliches, das kann er vielleicht vererben. Sodass ich, das meinte ich mit, man kann über die persönlichen Bezugnahmen, die man selbst zu diesem Buch hat und Parallelismen, die man vielleicht zum Buch für sein eigenes Leben sieht, kann man sehr lange nachdenken und sich die Frage stellen, warum machen wir das eigentlich alles? Was ist mein Fisch?
Damit wir nicht im Nihilismus versinken und sagen, es ist doch eh alles am Ende zwecklos.
Genau.
Und das sagt er selber. Auf Seite 150, ich würde ganz kurz das, was Max gesagt hat, noch mit der Textstelle unterlegen.
Bitte.
Er ist wieder zurück. Manolin hat ihn gefunden und sagt ihm jetzt, du musst schnell wieder auf die Beine kommen, denn ich habe noch viel zu lernen und du kannst mir alles beibringen. Hast du sehr leiden müssen? Und ob, sagte der alte Mann. Exakt das. Leiden für den Erfolg, für das und das Weitergeben seines Wissens. Also auch die Vergänglichkeit von Erfolg ist hier so relevant. Ja, und der Junge
weiß auch... Das meinte ich mit Nostalgie vorhin.
Genau. Und der Junge weiß auch, es ging jetzt gerade nicht darum, ob der wirklich tatsächlich diesen kompletten Fisch mitgebracht hat und davon jetzt ein halbes Jahr leben konnte. Sondern der Junge hat verstanden, der hat das geschafft. Der hat ganz alleine einen Fisch aus dem Wasser gezogen. So einen gab es noch nicht. So einen hat man in diesem Dorf noch nicht gesehen. Das hat noch keiner geschafft. Und der hat das alleine gemacht und der Fisch war größer als sein verdammtes Boot. Und der hat den bis hierher geschliffen. Und der hat dabei, keine Ahnung, wie viele tausend Haie totgeknüttelt. Also der Junge hat gemerkt, der Mann hat einfach, egal wie abgefragt er jetzt ist, egal wie der aussieht, der hat etwas geschafft und das konnte er nur dank seiner Fähigkeiten schaffen und seines Wissens. Und dieses Wissen, das muss er weitergeben. Das ist absolut wichtig.
Und nur, ich möchte das noch sagen, bevor, Alex wollte glaube ich auch was sagen, aber ich muss das nur kurz Philipps Punkt ergänzen. Und da ist das Buch wahnsinnig gut konzipiert, denn es ist so wichtig, dass er nicht diesen ganzen Fisch mit nach Hause bringt, von dem er ja zumindest materiell, wenn er den verkauft, profitieren könnte. Er hat nichts davon. Nichts außer Anerkennung der Dorfgemeinschaft, die das wertschätzen können, aber noch viel wichtiger der eigenen Anerkennung für die eigene Leistung und das Wissen um die eigene Leistung und ein Beweis, dass er sie auch wirklich gebracht hat und eben nicht nur die anderen das wahrgenommen haben. Nicht die anderen es nicht wahrgenommen haben und ihn für einen Vollidioten halten, der sich das ausgedacht hat. Ich glaube, das ist von der Konzeption her wirklich gut gelungen.
Absolut. Mhm. Alex, du hattest noch was?
Ja, wenn wir jetzt so vom Ende sprechen, wenn er mit diesem Skelett eben in das Dorf zurückkehrt, das hat auch noch, es ist ein tragisch schöner Moment, weil der noch auf etwas ganz anderes hinweist. Ich weiß es leider nicht mehr, Max, was du vorhin gesagt hattest, du hast einerseits von Vergänglichkeit gesprochen,
mhm.
Ja, das der Mann, der junge Mann, der diesen Fisch mit Leichtigkeit besiegt hätte und der alte Mann, der dort große Mühen hat und nur noch aufgrund seiner Erfahrung überhaupt dazu in der Lage ist. Diese Szene mit dem Fisch ist ja aber ein Stück weit auch ein Kampf gegen die Natur. Der Mann, der einfach immer weiter altert. Und am Ende verliert er diesen Kampf ja gegen die Natur. Ja? Er verliert diesen Kampf nicht gegen sich oder sonst irgendwo jemand, er verliert diesen Kampf gegen die Haie. Und ob er da jetzt, was hast du gesagt, hunderte totgeknüdelt hat, ist ja vollkommen egal. Viele von denen haben vorher halt Stücke von diesem Fisch abgerissen. Also ihm wird ja dieser Fisch auch nicht mit einmal weggenommen, sondern Stück für Stück. Und er kann nichts dagegen machen. Aufgrund seines Alters, aufgrund der Vergänglichkeit, aufgrund der Natur, die auch in ihm natürlich drinne steckt und die er ja, besiegen kann unter Umständen, aber am Ende trotzdem verlieren wird.
Ja, der Fisch.
Und diese, ja? Und er weiß ja um den Tod, also deswegen, ne, da sind wir wieder bei deinem Vater, Sohn, also er muss dem Manolin noch alles zeigen, noch viel beibringen, weil der Tod wird auch irgendwann kommen. Und da bringen ihm die größten Erfolge nichts.
Und ich glaube, also das ist jetzt eine ganz andere Bedeutungsebene, aber ich möchte sie mal mit ins Feld führen.
Ja, bitte?
Das Buch ist in dem Gesichtspunkt auch ein sehr kritisches Statement zur Moderne und vor allem, und das ist eigentlich das noch Spannendere, dadurch auch höchst aktuell, zumindest wäre es vor 5 Jahren höchst aktuell gewesen. Man könnte bis zu 25 Seiten vor Schluss, 30 Seiten vor Schluss der Ansicht sein, ja, der Mensch besiegt die Natur. Ja, es ist mit viel Leid verbunden, aber der Mensch gewinnt und macht sich die Natur untertan und bindet sie sich ans Boot.
So ein biblisches Motiv
hier. Ja, schon. Aber die Natur gewinnt am Ende auch immer. Sie überwindet ihn und die hätte im Notfall noch 10 Haie geschickt, bis dieser Fisch abgenagt ist. Und auch der Widerstand, den er leistet, gegenüber dem Unausweichlichen, nämlich, dass die Natur gewinnt. Und wenn wir das jetzt wieder abstrahieren und feststellen, okay, wir Menschen haben Großartiges geleistet. Ne? Wenn wir sind imstande, ich wohne in einer Stadt mit einer riesengroßen Flutmauer, die dafür sorgen wird, dass sehr wahrscheinlich das nächste Hochwasser völlig an uns vorbeigehen wird. Und doch kommt es immer wieder vor, dass wir der Natur einfach unterlegen sind, weil wir da keine Chance gegen haben. Und das Gleiche mit dem Klimawandel. Ganz viele Dinge, die man in irgendeiner Form dagegen tun kann. Aber am Ende muss man halt schauen, die Natur wird es sich schon holen. Und wenn es irgendwann keine Menschen mehr hier gibt, die Natur wird weiterhin hier sein.
Das ist genau dieser entscheidende Punkt. Ne? Also bei all den kleinen Klimaschwurblern da draußen, die sagen, ja, das Klimawandel hat es schon immer gegeben, es war schon immer warm und kalt. Ja, Menschen hat es aber noch nicht immer gegeben. Das heißt, die Welt wird ja nicht untergehen. Nö, die wird weiter existieren. Und die Natur findet, das hat die Evolution immer schon gezeigt, die Evolution findet ihre Nische. Die Frage ist, ob in dieser Nische Menschen vorkommen oder nicht. Und das geht halt immer so ein bisschen kurz und da zeigt sich die Beschränktheit teilweise. Deswegen hast du vollkommen recht, auch dahingehend wahnsinnig aktuell. Und nicht nur, was das Naturelle angeht, sondern auch, was die grundlegende Leidensfähigkeit der Menschen angeht. Jetzt nicht im eben heroischen Sinne, sondern einfach, wie du das vorhin gesagt hast, die Dinge, die wir wirklich mit Blut und Schweiß übertrieben gesagt uns erarbeiten, sind die, auf die wir am Ende am meisten stolz sind und stolz sein können. Und diese abnehmende Leidensfähigkeit einer Gesellschaft, die sich über alles echauffiert, die alle Anstrengung, der alle Anstrengung zuwider ist, die hat auch nichts mehr, auf das sie mit Stolz blicken kann. Und dieser Trend ist gepaart mit diesem absoluten Individualismus, so jeder für sich selbst, eine ziemlich unangenehme Entwicklung. Und dieses Buch steht im Endeffekt mit seiner Kernaussage im kompletten Gegenteil, im kompletten Kontrast dazu. Dass die Gemeinschaft gewinnt und die leidensfähige Gemeinschaft. Ohne das jetzt zu pathetisch machen zu wollen. Ne? Also es geht nicht darum, dass wir alle durch ein biblisches Jammertal jetzt gehen müssen und durchs Fegefeuer schreiten müssen, damit wir am Ende in den Himmel kommen. Also wir müssen es nicht übertreiben, obwohl genau diese biblische Komponente ja auch ein bisschen drin ist. Aber diese grundlegende Fähigkeit, etwas zu ertragen, um zu etwas Höherem, zu einem höheren Ziel zu kommen, die könnte sich jeder ein bisschen wieder aneignen.
Eine Sache, diese Leidenserprobung. Ich finde, das Buch hat auch biblische Sachen. Und wer die Hiob-Geschichte kennt und meine Bibelfähigkeiten waren jetzt so begrenzt, dass ich auch nochmal nachgeguckt habe. Das Buch Hiob beginnt natürlich auch so. Es gab einen Mann namens Hiob und der und so fängt ja das Buch hier auch an. Ja? Es gibt einen alten Mann und so weiter und so fort. Und auch da muss man sich beweisen gegenüber einer größeren Entität, ob es jetzt Gott ist, die Natur, der Fisch, sich selbst, seinem eigenen Wirken. Ich finde das schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, was die Parabelhaftigkeit dieses Textes ausmacht. Also wie viele Aspekte man da finden kann, da habe ich mich tatsächlich drüber gefreut.
Kleine Anmerkung an der Stelle, weil wir jetzt unserem Bildungsauftrag natürlich auch nachkommen wollen. Wir haben jetzt gesagt, das ist eine Novelle und sie ist parabelhaft. Müssten wir vielleicht noch ganz kurz erklären, was ist denn Novelle und was ist eine Parabel? Also
wundervoll.
Ja, oder?
Ja, gern. Ja, ich hätte jetzt noch was zu meiner Bibelsache ergänzt, aber...
Achso, ich dachte so als kurzen Zwischenschub, du kannst aber erst mal die Bibelgeschichte zu Ende machen, dann
ja, schiebe ich das also an. Nur als kleines Beispiel. Er ist 84 Tage unterwegs und fischt keinen Fisch. Ja, wir sind auf der ersten Seite. 40 Tage wird er von dem Kind begleitet. You remember? Ja, Matthäus 4,2. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Also wir haben ganz viele Parallelen. Nur um das nochmal kurz festzumachen. Wir haben, und das von jemandem wie Hemingway, der jetzt... Ja, der eben genau diese großen Referenzen dort noch mit anbringt, das fand ich schon stark. Und um jetzt auf Philipp einzugehen. Ich finde den Begriff Novelle immer sehr schwierig zu definieren, weil wir alle noch, ich glaube, es war Paul Heyse, der das mal so definiert hat, und Goethe hatte die Idee auch, dass es in einer Novelle ein Dingsymbol gäbe. Ja? Ja. Das ist hier jetzt nicht besonders schwierig. Das ist natürlich der Fisch, ja, der das Buch quasi vorantreibt. Die berühmteste Novelle aus meiner Sicht ist die Falkennovelle von Boccaccio aus dem Dekameron. Dort spielt der Falke diese Rolle. Man wird aber auch Novellen finden, in denen das anders ist. Und jetzt wird es richtig kritisch. Der spanische Begriff und der britische Begriff für einen Roman ist entweder Novela oder Novel. Das ist jetzt aber ein Problem. Wie grenzen wir dann Roman und Novelle ab? Richtig. Ist eine Novelle ein kurzer Roman? Schwierig. Häufig, gerade im Deutschen, wird es genauso definiert, dass man sagt, okay, es ist ein kurzer Roman mit einem sehr begrenzten Figurenkanon, das würde ich hier zutreffen, und eben häufig diesem Ding, das den Roman oder die Novelle durchzieht, zur Parabel.
Die Parabel ganz kurz, ist eine...
Ja, bitte.
Ganz kurz, ganz schön ist ja wirklich, dass der Fisch exakt genau das ist. Er zieht nicht nur die Handlung durch die Geschichte, sondern auch das Boot durchs Meer. Also bildhafter geht's nicht. Also es ist wirklich bildhaft in your face. Und er durchzieht das ganze Boot. Also ich meine, ne, was willst du noch machen? Bitte, Parabel. Ja.
Zur Parabel. Eine Parabel ist eine kurze Erzählung, die eine Sachebene hat und eine übertragene Ebene. Anders als beim Gleichnis, das wir häufig in der Bibel wiederfinden, wird einem die übertragene Ebene nicht mitgegeben. Darin liegt der große Reiz einer Parabel. Man kann sich diese übertragene Ebene selber denken. Die einfachen Parabeln kommen damit aus, dass sie quasi eine Geschichte sind, mit der wir eine kleine Moral übertragen, ohne sie zu benennen. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Element. Sonst hat es dann auch schon wieder eine gewisse Nähe zur Fabel, die ja auch belehren möchte, in gewisser Form. Dort haben wir noch ein paar Tierchen dazu, die sich plötzlich unterhalten können. Aber die großen Parabeln haben wahnsinnig viele Deutungsmöglichkeiten, ohne dabei beliebig zu werden. Ja, es hat schon Gründe, dass ein Kafka teilweise 10 Bedeutungsebenen hat, wie man das deuten könnte, ohne dass man sagen kann, ja, kannst du alles reininterpretieren, ist alles richtig. Das definitiv nicht. Und das sei jetzt nur kurz für vielleicht Lehrer, die das erkennen, oder Schüler. Liebe Schüler, Parabeln sind echt schwer zu interpretieren. Vor allem, weil sie darauf fußen, dass man ein extremes Weltwissen hat und gewisse Erfahrungen und diese Geschichte mit all seinem Weltwissen verbindet und überlegt, okay, was könnte das heißen? Wie bringe ich Sinn in diese Veranstaltung? Das ist aber nicht so, wie es der Deutschunterricht normal sagt, nämlich, hier ist Geschichte A, komm bitte bei Meinung B raus. Es geht nicht anders, das ist unmöglich, dass du was anderes erkennst. Und gerade dieses Offene macht viele Schüler, die gerne eine klare mathematische Antwort hätten, manchmal ein bisschen wahnsinnig. Das verstehe ich auch, aber der Reiz der Parabel liegt darin, dass es eben vieldeutig ist, ohne beliebig zu werden. Und liebe Lehrer, ich probiere das seit Jahren. Ich habe noch nicht den Twist gefunden, dass Schüler selbst, also die können sehr gut erkennen, wenn man ihnen verschiedene Lösungsvorschläge gibt, was davon die plausibelste ist und was davon gut ist. Gebe ich die Lösungsvorschläge nicht, kommen die auf eine sehr naheliegende Möglichkeit, aber geben, also es wird nicht die zweite und dritte Ebene gefunden. Meine persönliche Erfahrung bislang. Was nicht weiter schlimm ist, ich glaube, das ist einfach eine Sache des Alters. Mit der Zeit fällt einem das leichter. So, das nur kurz noch dazu.
Und du hast natürlich, das hast du ja gerade richtig gesagt, diese Interpretation fällt ja deswegen so schwer, weil du kannst nicht allein nur auf der Sachebene interpretieren. Du brauchst Sach- und Bildebene für die Interpretation. Und dadurch, dass die so vielschichtig ist, vor allen Dingen eben die Bildebene, die Sachebene, Entschuldigung, dadurch, dass die so vielschichtig ist oder sein kann und man so ein enormes Weltwissen darum herum benötigt, Wissen über den Autor, Wissen über dessen Biografie und über die Referenz, die er angenommen hat, allein deswegen fällt eine Interpretation oder ein Ansatz für eine Interpretation dort immer so schwer. Ich hoffe, das haben wir hier ungefähr oder wenigstens ein bisschen getroffen mit unseren Interpretationsansätzen. Aber man kann aus so einer Parabel unendlich viel, oder unendlich viel nicht, aber man kann aus so einer Parabel sehr viel rauslesen. Aber, und das ist auch komplett richtig, man kann auch überinterpretieren. Und darin liegt auch so ein bisschen die Krux. Man merkt bei einer Parabel schwer, wann man übers Ziel hinausschießt. Außer eben in der Diskussion, was die Diskussion über sowas natürlich noch wertvoller macht. Gut. Judy, jetzt eine Frage an euch. Wie viel habt ihr noch auf dem Zettel stehen? Ich hätte noch den Stil, über den wir noch ganz kurz sprechen wollten, aber das lässt sich relativ schnell ja abhandeln. Das hatten wir auch am Anfang schon. Habt ihr noch etwas anderes, inhaltliches, größeres jetzt auf dem Zettel?
Gar nicht mehr.
Ich nämlich auch nicht.
Ich hätte noch Moby Dick und Träume, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm.
Moby Dick haben wir ja
vorhin schon. Hat jemand von euch schon Moby Dick gelesen?
Nee, nur in Auszügen.
Habe ich noch nicht gelesen.
Okay, weil dieser, wie drücke ich es aus?
Hast du es mittlerweile
Kapitän
gelesen?
Kapitän Arp, Icke.
Ja.
Nee, ich habe meine Kindergeschichte dazu, ja, die genau. Nicht das Original ist. Ich weiß, um was es geht.
So. Ja, genau.
Aber diese Getriebenheit von Kapitän Arp, diesen weißen Wal zu bekommen, die findet sich motivisch natürlich auch hier wieder. Du hast aber schon angedeutet, es ist hier nicht das Rache-Kriterium, das ihn antreibt, sondern eher, dass ich, A, es ist unverhofft, es ist nicht geplant und B, das Verständnis ist sehr groß von Santiago für den Fisch.
Was bei Ahab
gar nicht der Fall ist. Also er weiß eben. Und deswegen, es ist eine gewisse, ich sag mal, Verbeugung. Und das Coole ist, er bringt das 100 Jahre nach dem Erscheinen des anderen raus, glaube ich. 90 oder 100 Jahre, habe ich gelesen. Also er hat da schon drauf abgezielt. Ja, das erstmal zu Moby Dick, aber Alex.
Wenn du quasi einen Autoren vor Hemingway nennst, dann nenne ich jetzt mal einen Autoren, der nach Hemingway kam. Und zwar ein ähnliches Motiv wie in Der alte Mann und das Meer zu finden in John Williams' Butcher's Crossing. Ein Roman, den ich wirklich sehr, sehr, sehr schätze, den ich sehr, sehr feiere. Es geht um eine Gruppe Büffeljäger, die aufbricht, um eine, ich sag mal, recht versteckt lebende, relativ große Herde mit großen Tieren, gesunden Tieren zu jagen, denen das Fell abzunehmen. Und da ist auch die Reise ähnlich wie bei Santiago. Die müssen nämlich über die Prärie und kommen dort fast um in diesem Grasmeer. Also was bei Hemingway das Meeresmeer ist, ist bei John Williams dieses Grasmeer, weil die einfach an sich nirgends orientieren können, an Wasserlöchern vorbeilaufen und dann da fast verdursten. Am Ende kommen die an diese versteckte Gruppe, es geschieht ein Massaker und denen ist auch bewusst, dass das falsch ist, was die machen. Und als sie zurück sind in der Zivilisation, möchte man sagen, mit hunderten von Fällen stellen sie fest, dass der gesamte Fellmarkt, der Bison-Fellmarkt zusammengebrochen ist, weil die natürlich nicht die einzigen waren, die gejagt haben. Und dass es so viele Fälle gab, dass die waren Monate unterwegs. Das war alles umsonst. Die kriegen die Fälle einfach nicht mehr los. Also es ist das eine ähnliche Geschichte wie bei Hemingway. Wunderbar geschrieben, ein bisschen blutiger, aber viele Motive aus Hemingways finden sich auch bei Williams wieder. Und es ist 8 Jahre nach Der alte Mann und das Meer erschienen.
Da kann ich gleich noch einen hinterher schieben. 1989 erschienen von Dan Simmons, Hyperion. Da ist auch eine Gruppe Pilger in irgendeiner Form auf der Suche nach einer, auf Weg in eine Schreinwelt, das ist spät im Weltall, zu dem sogenannten Shrike, das ist so ein ganz fast ein Fabelwesen. Und auf dem Weg dahin queren sie auch ein Grasmeer und das zeigt sehr große Parallelen zu dieser Jagdgeschichte hier. Also diese Motive finden sich, glaube ich, in der Literatur, gerade wenn so Weltliteratur
gerade bei den Amerikanern.
Gerade bei den Amerikanern ist das.
Wir haben doch noch, wie hieß denn der unendliche Krieg?
Der ewige Krieg von.
Der ewige Krieg von Haldeman.
Haldeman, genau.
Ja, wo auch quasi das Meer ist da, das Weltall. Und plötzlich stellt man fest, Krieg vorbei, hat sich irgendwie jetzt nicht so richtig ausgezahlt. War ja auch thematisch geht das in die Richtung. Das auf jeden Fall zu den Anspielungen des Buches und welche Bücher dann daraus folgen. Und die Träume können wir jetzt aus meiner Sicht da erstmal weglassen. War mir nur eingefallen, weil er ja nun viele Träume hat, während er dort auf diesem Schiff ist. Und diese Träume, ist eine gute Überleitung zum Stil, denke ich. Diese Träume sind ja ganz bewusst eingebaut, um eben diese Themen ins Buch mit reinzutragen. Denn das Alleinige auf dem Schiff sein ist das eine, aber durch die Träume kriegen wir quasi Ebenen dazugestellt, über die wir noch dazu nachdenken können und die wir dann dazu quasi anpassen können. Aber zum Stil. Ich bleibe trotzdem dabei. Vielleicht überzeugt er mich noch. Ich hätte es noch gekürzt. Aber, habe ich auch gelesen, ganz viele schreiben, all das, was Hemingway dort schildert, ist quasi erfahrungswert. So funktioniert Hochseefischen. All das kann man da wirklich erleben. Kein Handgriff ist falsch. Die sind alle genau richtig. Da schreibt jemand aus Erfahrung. Sie ermüdeten mich trotzdem.
Mach bitte erstmal.
Philipp? Jetzt muss ich dem Max mal ein bisschen widersprechen. Du hast gesagt, die Träume, die haben da so ein bisschen eine andere Ebene reingebracht. Ich stelle jetzt mal einfach die These in den Raum. Auf nichts dürfen wir uns in diesem Buch weniger verlassen als auf die Träume. Er war erschöpft, er war ausgehungert, er war durstig. Das können auch Albträume gewesen sein. Ich weiß, dass da viel aus seiner Jugend auch drin war oder dass viele, viele, viele Rezensenten natürlich auch sagen, ja, da erfahren wir mehr über Santiago. Ich behaupte jetzt aber trotzdem, nee, auf diese Träume dürfen wir uns nicht verlassen.
Das ist sogar am Anfang wichtig, das können weil
falsche Träume sein.
Wie heißt nicht Manilo, sondern Manolin. Am Anfang mit ihm so eine Geschichte durchspielt und dann auch sagt, ja, ich nehme wieder das Fangnetz. Und genau, das Fangnetz existiert aber schon gar nicht mehr, weil sie das verkauft haben. Sie spielen diese Geschichte aber trotzdem durch, weil es sozusagen zu so einem Ritus geworden ist. Das heißt, auf einige Dinge ist dort kein Verlass, was dann später auch wirklich Zweifel sät. Und ich bei dem Buch mehrmals überlegt habe, wie wird das jetzt ausgehen? Ich hatte selten bei dem Buch so eine Vielschichtigkeit von endlichen oder von Enden im Kopf, von er ist bereits tot, das ist alles nur ein Traum, er schafft es am Ende, er kommt nur mit der Hälfte zurück, er kommt mit gar nichts zurück. Also diese, bei all den geringen Möglichkeiten, wie das ja nur ausgehen kann, war die Bandbreite davon trotzdem relativ hoch, die diese Geschichte in Aussicht gestellt hat.
Und Alex, das muss ich dir an dieser Stelle kritisch entgegenschleudern. Es ist völlig irrelevant, ob diese Träume echt oder unecht sind. Sie sind das, was unterbewusst den Träumenden beschäftigt. Und spätestens seit Schnitzlers Traumnovelle oder Sigmund Freud wissen wir, was wir aus dem Unterbewusstsein alles schöpfen können. Auch dort sei nochmal ein toller Film namens Eyes Wide Shut empfohlen, der sich mit genau diesen Dingen auseinandersetzt. Dementsprechend ist es aus meiner Sicht gar nicht wichtig, ob dieser Baseballspieler existiert, nicht existiert, existiert hat, schon tot ist, whatsoever, ist eigentlich völlig egal, aber es ist das, was ihn beschäftigt, in diesem existenziellen Moment zurückgeworfen, das ist das, was ihn dann bewegt, und offensichtlich hat er unterbewusst genau dieses Gefühl.
Ich wollte damit jetzt nicht die Träume als solche bloßstellen. Ich wollte bloß sagen, dass das, was manche behaupten, über die Figur erfahren zu können aus diesen Träumen, das meinte ich mit falschen Träumen. Das ist,
also ob die Geschichte jetzt mit dem Armdrücken richtig ist, Beispiel, ob das eine echte Geschichte ist, ist ein anderer Punkt. Aber was ich daraus mitnehme, ist nicht, der Mann war mal echt stark und hat 1,5 Tage Armdrücken gewonnen. Ich nehme daraus mit, er hat die Erinnerung, dass er mal extrem stark war, dass er leidensgeprüft ist, dass er in genau diesem Moment ich lerne daraus nichts aus Santiagos Vergangenheit. Womöglich ja, weil wir meistens Dinge träumen, die wir kennen oder die wir schon mal gehört haben. Es kann auch einfach eine Geschichte von jemand anderem sein, aber wir denken nichts völlig Fremdes. Wir denken Dinge, die wir irgendwo zusammen, oder wir träumen Dinge, die wir zusammen schon mal wahrgenommen haben und bilden sie vielleicht neu ab. Aber ich erfahre ganz viel über ihn, nur eben auf einer anderen Ebene. Das ist eigentlich alles, was ich dazu nur noch sagen wollte. Deswegen ist ja Psychoanalyse so witzig.
Und das macht das Ganze hier so vielschichtig.
Die Frage ist, wer ist hier die Mutter in der Geschichte, die wir vielleicht ödipal noch kennenlernen können? Nein, Spaß. Das war ein blöder Sigmund Freud-Gag.
Das ist dann natürlich das Meer.
Ah, ja.
Aus dem dann die Schaumgeborene hervorsteigt. Gut. Hoffentlich gibt es kein abgetrenntes Glied. Genug von griechischer
Geschichte. Das musst du kurz erklären, sonst denken die Leute, du bist ein Creep. Aphrodite ist so entstanden.
Richtig. Uranus wurde der Penis abgeschnitten und ins Meer geschleudert und daraus aus dem Samen, der sich mit dem Mutterwasser verbunden hat, ist Aphrodite hervorgestiegen. Das ist die kleine griechische Reminiszenz. Ja. Gut. Ihr guckt so zweifelnd?
Zum Stil.
Zum Stil. Zum Stil habe ich nicht mehr viel. Ich habe nur das, was wir vorhin schon zusammengetragen haben. Also wir haben wirklich einen ganz, ganz klaren, sehr präzisen Stil. Und du hast es vorhin schon gesagt, Alex, minimalistisch. Und das trifft's. Und das scheidet, glaube ich, auch so die Geister bei diesem Buch. Diese, wie man mit so klarer, kurzer, einfacher Sprache, ohne in irgendeiner Form der Komplexität zu verfallen, über 150 Seiten nur eine Geschichte von einem Mann erzählt, der fischen geht und am Ende nicht mal was mit nach Hause bringt, das scheint einfach dazu zu führen, dass man entweder dieses Buch sehr verehrt und großartig findet oder sagt, fand ich doof.
Also ich gebe dir da vollkommen recht. Ich habe das sehr genossen, dass mir der Autor eben nicht permanent sagt, Santiago geht es jetzt so, sondern dass das halt alles Sachen sind, die man gewissermaßen subtil über den Kontext, über die Geschichte erfährt. Mir hat das Buch also wirklich sehr, sehr gut, ich fand es sehr kurzweilig, vielleicht gerade auch deswegen, und das, ich glaube, es hätte viel kaputt gemacht, wenn Hemingway hier angefangen hätte zu erzählen, wollte ich gerade, wenn er angefangen hätte zu erklären. Ja. Das hätte in diesem Buch
nicht gebraucht. Und es erzeugt unglaublich starke Bilder. Also wenn er beschreibt, was da passiert, dann kennst du das Gefühl, wie wenn du, keine Ahnung, jeder, der schon mal irgendwo klettern war oder sowas und der an einem Seil mal runtergerutscht ist, weiß, wie sich das anfühlt, wenn ein Seil viel zu schnell durch deine Hand gezogen wird. Wie das brennt und wie die Hand aufreißen kann, etc. Also dieses Gefühl ist dann. Ich hatte beim Lesen dieses Buches, ohne eine Beschreibung von Santiago zu haben, denn die gibt es nicht. Er wird ja nicht klassisch beschrieben. Sondern nur durch die Augen des Jungen hin und wieder mal so ein paar Kleinigkeiten. Ich hatte ihn die ganze Zeit bildlich vor Augen. Wie seine Hände aussahen, wie sein Nacken aussieht, diese von der Sonne gebleichten und verrunzlichen Nacken, wie es ja auch heißt. Und wie er sich dort bewegt, mit was er dort zu kämpfen hat. Und aus so einfacher Sprache solche Bilder zu erzeugen, Hut ab.
Das stimmt.
Ihr habt nicht Unrecht, ich mag es trotzdem nicht.
Und damit würde ich sagen...
Max, wir haben nicht versucht, dich zu überzeugen. Dass,
nein, also das Problem ist, ich bin mir dessen selbst völlig bewusst. Ich stelle mir gerade die Frage, ob es mir mehr geholfen hätte, wenn ich keine Bilder gehabt hätte. Mhm. Dass die meine persönliche Vorstellungskraft mehr angeregt wäre und ich nicht auf das zurückgegriffen hätte, was ich gesehen habe. Nichtsdestotrotz. Vielleicht sind das meine persönlichen Vietnam-Flashbacks. Meine Großeltern waren große Angler.
Okay.
Und als sehr kleines Kind, es gibt gruselige Videos, wo ich versuche, Fische zu fangen.
Für die immer Fische maximal gruselig oder für dich?
Für mich, weil das sehr peinlich ist. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich finde, es gibt nichts Langweiligeres als Angeln. Nichts. Und da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Ich ziehe meinen Hut vor allem und ich mag auch die Einsamkeit. Aber ich würde mir beim Angeln immer ein Buch mitnehmen und verpassen, wenn ein Fisch anbeißt. Und dieses, ich gucke einfach auf einen See, werde die ganze Zeit von irgendwelchen Mücken gestochen. Meine Großeltern sind am liebsten nachts angeln gegangen. Da hast du gar nichts von, außer dass dich Viehzeug beißt. Es ist wirklich, ich hasse Angeln. Und wahrscheinlich ist das einer der Hauptgründe, warum mich dieses Buch dann so genervt hat, weil ich mir auch nur dachte, ach nee, warum
nicht schon nimmst wieder.
Du das ja auf? Fisch doch an der Küste. Das ist alles so, fang doch 5 kleine, warum einmal diesen großen? Versteht ihr, was ich meine? Absolut. In der übertragenen Ebene kann ich es nachvollziehen, aber das ist wahrscheinlich mein persönlicher Geschmack. Deswegen, ich kann das wertschätzen, was hier geschieht, mag es trotzdem nicht.
Und damit kannst du gleich gerne zu deiner Abschlussbewertung kommen.
Punktevergabe
kommen. Zu deiner...
Ja, sehr gern. Also, ich mache mein Buch zu. Also nicht nur das Buch, sondern auch mein Notizbuch. Ich gebe zu, die erwartbarerweise, die Debatte hat das Buch weiter wachsen lassen. Es war davor schon nicht klein, es ist aber noch weiter gewachsen. Und es ist anders als Cormac McCarthy, da ging es mir schon mal so ähnlich. Das habe ich in einer ungünstigen Phase gelesen, bei dem ich gesagt habe, ich finde das Buch kacke und habe 9 Punkte gegeben. Na, weil mir bewusst war, dass meine persönliche Einstellung dazu jetzt gerade vielleicht der völlig falsche Punkt ist. Na, und ich kann da auch mal über meinen Geschmack hinwegsehen. Jetzt hat mich Cormac McCarthy aber durchaus gefesselt. Hier hatte ich wirklich teilweise ein gewisses Maß an Langeweile. Die Interpretation macht das Buch sehr, sehr groß. Und darüber habe ich mich gefreut. Summa summarum. Und, ach ja, der Einfluss des Buches auf weitere popkulturelle Dinge. Ich möchte allen Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern empfehlen, sich mal von Marteria von 2017 das Buch Blue Marlin anzuhören. Wenn ihr das gehört habt, werdet ihr feststellen, okay, man kann das noch auf ganz andere Dinge übertragen und trotzdem klar erkennen, dass hier Bezug genommen wird auf Hemingway. Das ist mega cool. Und da, allein schon dafür hat sich die Lektüre gelohnt, dass ich das Lied jetzt noch besser verstehen kann. Ich habe mich jetzt schlussendlich nochmal nach oben korrigiert. Ich hatte erst 7, ich gehe jetzt auf 8. 8 Punkte, es war ein wirklich gutes Buch, das ich aber erst in 10 Jahren wieder lesen werde.
Dankeschön. Kann mich Max nur anschließen, allerdings ohne die, es hat mich genervt, Komponente. Meine Großeltern waren keine Angler. Ich habe das persönlich, diesen Leidensweg nie durchgemacht. Ich hatte wirklich Spaß an dem Buch, denn wie gesagt, ich wurde gefesselt von dieser Szene, wie er dort kämpft auf diesem Boot. Es war spannend. Und ich habe, während ich das gelesen habe und festgestellt habe, dass es mich wirklich fesselt, habe ich das gleichzeitig reflektiert und gedacht, du liest hier gerade von dem Typen, der über 5 Seiten beschreibt, wie er sich eine Leine durch die Hand rutschen lässt. Und das soll spannend sein. Aber irgendwie ist es spannend. Also ich habe das bemerkt, dass es ein bisschen sonderbar ist. Aber das muss ich diesem Buch anrechnen. Und die Interpretationsebene gibt dem Ganzen einfach noch mal mehr obendrauf. Und es hat mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich muss dazu sagen, ich hatte, glaube ich, auch Glück. Ich habe das im Bus gelesen und zwar laut, es waren viele Leute da und so weiter, deswegen habe ich Kopfhörer aufgehabt und Musik gehört. Und ich habe die Playlist jetzt nicht diese Hintergrund-Doodle-Playlist angehabt, sondern meine Lieblingssongs irgendwie und immer weitergemacht, wenn irgendwas gerade nicht Passendes kam. Ich hatte häufig bei den richtigen Szenen die richtige Musik dabei. Also die sozusagen die Emotionen der jeweiligen Situation auch noch verstärkt hat. Und das hat das ganze Buch noch mal ein bisschen belebter gemacht und dementsprechend ich bin bei 9 Punkten.
Nicht schlecht.
Dazu nur noch ein Punkt. Die reichsten Bücher sind die, die einen als Menschen danach auch reicher machen und das ist eins davon.
Ja, definitiv.
So, ja, der Max hat mir leider schon was weggenommen, was vorausgenommen. Ich hätte dich nämlich auch gesagt, weil du vorhin sagtest, ob du vielleicht ein Buch, weil du das Buch nicht hättest mit den Bildern lesen sollen, weil dann vielleicht deine Vorstellungskraft ein wenig mehr gebraucht worden wäre. Ich wollte ja nämlich auch sagen, ja, das ist das doch das perfekte Buch für in 10 Jahren. Dann kannst du das ja ohne Bücher lesen. Das hast du jetzt selber gesagt. Dann hat er Philipp gefragt, ob ich als letztes die Abschlussrede halten möchte. Und er dachte, ja, weil dann kann ich noch länger darüber nachdenken, was langweiliger ist als Angeln. Und mir fällt partout nichts ein. Allenfalls vielleicht jemanden beim Angeln zuschauen. Aber es gibt ja Angelwettbewerbe, vor allem in den USA, die gesäumt sind von Tausenden und Abertausenden Zuschauern am Seerand, wie dann geguckt wird, wie dort die Eisfischer eben ihre Fische aus dem Wasser holen. Also ich weiß es nicht. Deswegen lassen wir das an der Stelle jetzt einfach mal sein. Was halte ich von dem Buch? Es war vielleicht mein erster Zugang, mein erster zögerlicher Zugang zu jener Literatur, die man zur Weltliteratur zählt. Und man muss es sagen, es ist ein recht kurzweilig zu lesendes Buch, welches diesen Zugang für mich bildet. Man kann dieses Buch auch ohne all die Ebenen lesen, die wir heute besprochen haben. Und dann funktioniert dieses Buch hervorragend abends im Bett. Und es würde vermutlich auch hervorragend abends im Bett funktionieren, wenn man sich Gedanken über all diese Ebenen macht. Also ich glaube, es ist für jeden Art Leser ist was dabei. Ich muss an der Stelle, ich musste ein bisschen schmunzeln, als Philipp seine Rede gehalten hat. Es ging mir, als ich vor Jahren dieses Buch das erste Mal gelesen habe, genau wie dir. Ich war unglaublich fasziniert davon, wie ein Autor einen Kampf zwischen Angler und Fisch über viele Dutzend Seiten beschreiben kann, und zwar so, dass es spannend ist. Jetzt so beim zweiten Mal lesen hat mich doch wahnsinnig fasziniert diese immer wiederkehrende Zwiegespräch zwischen dem alten Mann und dem Fisch. Das ist mir damals vielleicht gar nicht so aufgefallen, also jetzt so in der Retroperspektive, das ist gar nicht hängen geblieben, aber wenn ich jetzt ein zweites Mal gelesen habe, dieses, er denkt ja das nicht, er spricht es ja aus. Also es ist ja, ne, es ist ja auch da fast schon eine gleichwertige Partnerschaft, wie du ja auch sagtest, dieses Erhöhen des Fisch zum Helden, um sich selbst größer zu stellen, aber es ist ja auch auf persönlicher Ebene, wie der Fisch hervorgehoben wird, eben weil er wirklich dieses alles mit diesem Fisch bespricht. Er erzählt dem Fisch, was er vorhat. Er erzählt dem Fisch, dass er sterben wird. Er erzählt dem Fisch, dass er selber Angst hat vom Sterben. Das ist jetzt so im Nachhinein unfassbar faszinierend. Und da würde mir jetzt eigentlich wirklich wenig einfallen, anderen Büchern, wo sowas ähnlich gekommen ist. Es ist ein tolles Buch, das habt ihr beides gesagt. Es ist ein Buch zum Diskutieren, zum Nachdenken. Und ich finde, es ist trotzdem auch ein Buch, in dem man das gar nicht machen muss und trotzdem ein fantastisches Buch in der Hand hat. Ich würde dem Buch auch 9 Punkte geben.
Sehr gut. Und eine Ergänzung noch, weil du vorhin gesagt hast, Max, dass es kein Buch für die einsame Insel wäre. Bei all den Themen, die hier besprochen werden, ist es vielleicht nicht das eine Buch, was du auf die einsame Insel mitnimmst, weil das möchtest du dich 10 Jahre lang immer wieder lesen. Aber es ist ein Buch, das auf einer einsamen Insel, glaube ich, durchaus noch viel entfalten kann.
Es ist ein Buch, wie heißt das? Fahrenheit 451, war das? Welches man auswendig lernen sollte. Es ist ein Buch, welches in Zukunft, was nicht vergessen werden darf, weil es so viel Gesprächsstoff bietet.
Amen.
Amen. Ich möchte dass unsere Hörerinnen und Hörer uns noch einen Gefallen tun. Wenn sie diese Folge zu Ende gehört haben, bitte ich sie, uns machen wir Blue Marlin oder nur Marlin in die Kommentare zu schreiben. Das würde mich sehr freuen, dann wissen wir wieder, wer es zu Ende gehört hat. Schreibt uns natürlich auch gern, ob es euch gefallen hat. Und wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich Philipp jetzt die Abmoderation übergeben. Der hat schon ganz traurig geguckt, dass ich ihm das jetzt abnahm. Dementsprechend Philipp.
Ja, das, Dankeschön. Ich habe auch gar nicht mehr so viel zu ergänzen, sondern lediglich, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dranbleiben. Macht's wie immer gut und lest was Schönes. Tschüss.
Tschüssikowski.